Nochmal guten Morgen auch von meiner Seite. Jetzt kann es losgehen. Ja, Gott nahe zu sein ist mein Glück und wir haben heute wirklich das Glück, dem Herrn ganz nahe zu sein, zumindest mit unseren Gedanken und ich hoffe auch mit unseren Herzen, denn wir machen weiter mit dem Johannesevangelium. Wir sind dort im Kapitel 2 bei der sogenannten Hochzeit zu Kana und sind dort direkt bei Jesus und schauen, was er macht. Ich werde zu Beginn den Abschnitt vorlesen. Wenn ihr eine Bibel auch habt, dann bitte schlagt auf Johannes Kapitel 2. Ich lese die ersten 12 Verse. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, da es Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Ja, Jesus zeigt uns seine Macht und man könnte als grobe Zusammenfassung sagen, wenn auf Worte Taten folgen, das ist das, worum es hier geht. Wir haben im ersten Kapitel gelesen, Johannes, der Evangelist, sagt, das Wort wurde Fleisch. Und dann haben wir davon gelesen, wie Jesus zu Johannes dem Täufer gekommen ist. Johannes der Täufer hat gesagt, ich bin eine Stimme in der Wüste, die ruft, macht eben die Bahn für den König. Ja, und dann haben wir gelesen, Jesus kam direkt am nächsten Tag, nachdem Johannes das verkündet hat. Dann lesen wir gegen Ende von Kapitel 1, wie die Jünger ganz, ganz viele Titel Jesus zusprechen. Er ist das Lamm Gottes, er ist der Lehrer, er ist der, von dem die Propheten und das Gesetz reden. Und jetzt ist die Frage, was hat es damit auf sich? Ist Jesus wirklich der, für den ihn die Menschen halten? Bis jetzt haben wir sehr viele Worte gehört, aber gibt es auch Taten, die das untermauern? Und diese Hochzeit macht es für uns sehr klar, dass Jesus tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Ja, Jesus hat selber gesagt, auf mich steigen die Engel auf und nieder. Und das weckt natürlich sofort diese Assoziation mit der Himmelsleiter bei Jakob, wo die Engel auch auf und nieder gestiegen sind. Und Jakob hat es so interpretiert und hat gesagt, dies hier ist die Pforte des Himmels. Hier kommt der Himmel auf die Erde und die Erde kann den Himmel sehen. Und Jesus nimmt genau diesen Titel für sich in Anspruch. Bei all dem, was die Jünger sagen, sagt er nicht nur ja, sondern er bringt einen eigenen Titel, eine eigene Beschreibung ins Spiel. Und sagt, ich kann hier übernatürliche Dinge auf Erden wirken. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass hier in dem Evangelium sofort danach diese Hochzeit kommt, weil die das wunderschön direkt unterstreicht. Als Gliederung, habe ich gesagt, können wir den Text so einteilen. Zunächst mal die ersten 5 Verse, Jesus zeigt seine Macht, wann er will. Dann die Verse 6 bis 8, er zeigt seine Macht, wie er will. Und die letzten Verse, er zeigt seine Macht, wozu er will. Ja, Jesus zeigt seine Macht, wann er will. Ich lese nochmal die ersten 5 Verse. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Also der Kontext hier ist eine jüdische Hochzeit. Und eine jüdische Hochzeit ist ähnlich wie eine deutsche Hochzeit in mancherlei Hinsicht, dass es nämlich ein gigantischer Aufwand ist, diese vorzubereiten. Alle, die eine Hochzeit vorbereiten, müssen natürlich mindestens schon ein Jahr vorher anfangen, sonst gibt es keine Location mehr, wie man sagt. Und alles ist ganz umständlich und man muss sich sehr viel Arbeit machen. Und jeder berichtet eigentlich nur davon, wie viel Stress es ist. Und ich habe nicht wenige Leute sagen hören, deswegen heiratet man auch nur einmal. Ja, eine jüdische Hochzeit war das Ganze in einer viel, viel größeren Dimension, denn die Hochzeit ging oft mehrere Tage, manchmal ging die sogar eine ganze Woche. Das war also noch viel mehr und man hatte natürlich keine ganzen modernen Hilfsmittel, wo man alles kurz im Internet nachschauen kann, wo man anrufen kann, alles war wesentlich komplizierter zu organisieren. Ja, und deswegen war auch die Verköstigung der Gäste ein gigantisches Unterfangen. Und deswegen war es auch in gewisser Hinsicht kein Wunder, dass eventuell auch mal der Wein ausgeht. Ja, wenn das eine Woche lang ist und es gibt keine so eine ganz genaue Liste von geladenen Gästen, die dann kommen dürfen, weil die Plätze begrenzt sind, sondern weil vielleicht das ganze Dorf eingeladen ist und man weiß nicht, wer da alles noch spontan kommt. Da ist es sehr schwierig dann zu wissen, wie viel Essen und wie viel Trinken brauche ich eigentlich. Ja, wofür steht eigentlich eine Hochzeit? Eine Hochzeit steht ja für mehrere Dinge. Sie steht zunächst für die Institution Ehe. Ein Mann sagt offiziell Ja zu einer Frau und eine Frau sagt offiziell Ja zu einem Mann und dieser Bund gilt dann. Ja, und wir können sagen, Jesus eröffnet hier sozusagen auch seine Taten mit einem Zeichen, ich sage Ja zu euch, indem er dieses Zeichen hier tut. Er hätte auch sagen können, ich tue hier nichts, dann wäre die Geschichte vielleicht gar nicht in der Bibel erwähnt. Aber vielleicht auch trotzdem. Aber Jesus sagt hier auch Ja zu den Menschen, genauso wie er im Kapitel zuvor diese ganzen Jünger zu sich gerufen hat und gesagt, ihr sollt jetzt offiziell meine Nachfolger sein. Ja, eine Hochzeit steht auch für Gemeinschaft. Natürlich nicht nur für die Gemeinschaft der Ehepartner, die dann in einer Ehe leben, sondern auch für die Gemeinschaft der Ehepartner mit den Gästen untereinander. Ja, und auch Jesus möchte Gemeinschaft mit uns haben. Eben deswegen ruft er ja Menschen zu sich, nicht nur die Jünger, sondern es geht ja dann später weiter, auch andere Menschen. Und die Menschen kommen zu ihm und Jesus hat gerne mit uns Gemeinschaft. Und schließlich steht eine Hochzeit auch noch für Freude und Feiern. Es ist ein offizieller, festlicher, feierlicher Rahmen. Die Leute kommen zusammen und sie freuen sich. Ja, hier ist sozusagen der offizielle Beginn von Jesu Wirken. Gewissermaßen auch der erste öffentliche Beginn. Es ist nicht so öffentlich, weil er tritt ja nicht auf eine Bühne und verwandelt dort vor den Augen aller Gäste das Wasser in Wein, aber nichtsdestotrotz sind Leute dabei und sehen das und nehmen das offiziell als Wunder wahr. Ja, der Wein ist also an irgendeiner Stelle ist er ausgegangen. Und jetzt lesen wir, wofür verantwortlich fühlt, dass jetzt hier noch Wein gebraucht wird. Man kann eventuell aus dem Text herauslesen, da heißt es ja, die Mutter Jesu war dort, dass sie vielleicht bei der Hochzeit in irgendeiner offiziellen Form involviert war, während Jesus und seine Jünger geladen waren und vielleicht erst dann nur als Gäste dazugekommen sind. Vielleicht deshalb hatte sie irgendeine Funktion, wir wissen es nicht ganz genau. Jedenfalls wendet sie sich an Jesus und sagt, sie haben keinen Wein. Und das war eine implizite Aufforderung, bitte mach doch etwas. Wir wissen nicht ganz genau, war das jetzt die Aufforderung, geh doch bitte Wein kaufen oder frag doch bitte rum, ob jemand in der Nachbarschaft Wein hat. Vielleicht war es auch die Bitte, ein Wunder zu tun. Wir wissen es nicht. Jesus hat zuvor noch kein Wunder getan. Wir lesen direkt am Ende dieses Abschnittes, dass es der Anfang der Zeichen war, sein erstes Wunder. Das heißt, Maria wusste vielleicht noch gar nicht ganz genau, ob Jesus überhaupt das tun kann, hier ein Wunder. Nichtsdestotrotz bringt sie ihn ins Spiel. Und er antwortet hier einen Satz, der uns relativ schroff und ablehnend vorkommt. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Dazu können wir zunächst mal sagen, wir wissen von anderen Stellen ganz sicher, dass Jesus ohne Sünde war. Deswegen war das hier auch kein falsches Handeln gegenüber seiner Mutter. Ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Jesus hat das zur vollen Gewissheit ausgeführt. Und deswegen war das hier nicht irgendwie angriffig oder ablehnend im Sinn von, was soll das jetzt eigentlich hier? Hast du keine Ahnung, wer ich bin oder ob ich jetzt was machen soll? Sondern das war direkt schon eine Ansage, bitte bring mich nicht so ins Spiel, wie du es möchtest. Nichtsdestotrotz nimmt er aber dann diese Aufforderung auch an. Und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das soll eben darauf hinweisen, dass Jesus hier nicht in irgendeiner Form überrumpelt wurde. Seine Mutter kam und hat es halt gesagt und dann hat er es halt gemacht, sondern er handelt aus freiem Entschluss. Ja, man könnte auch die Frage stellen, was hätte er denn sonst sagen sollen, um das klar zu machen, kurz und knapp. Ja, auf der einen Seite, ich mache dann etwas, wenn ich es möchte, auf der anderen Seite aber auch dann das Signal zu geben, ja, ich greife jetzt auch wirklich ein. Und Maria hat es ja auch direkt so verstanden. Ich meine, sie sagt sofort danach, was er euch sagen mag, tut. Also sie hat es nicht so verstanden, als heißt es, ich werde auf jeden Fall nichts tun. Ja, er handelt aus eigenem Entschluss und aus eigener Überzeugung. Und ich glaube auch, dass Jesus ganz bewusst diese Hochzeit auch wählt, als Wirkungsstätte für sein erstes Wunder, um eben genau das Obige zu betonen. Also die Institution Ehe, die Gemeinschaft, Freude und Feiern. Und als kurzen Exkurs möchte ich mal, dass wir ins Alte Testament gehen, zum 5. Buch Mose, ins Kapitel 12, wo es auch ums Freuen und Feiern geht. 5. Buch Mose, Kapitel 12. Der Kontext ist ein bisschen ein anderer. Es geht darum, wie man Gottesdienste im Land Kanaan feiern soll, interessanterweise, wenn die Juden dann dort eingezogen sind, nachdem sie die Wüste durchquert haben. Ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, aber ich werde verschiedene Verse vorlesen. Verse 1, 5 bis 7, 12 und 15. Und wir schauen darauf, was hier die Anweisungen sind für das Volk. Also Vers 1. Diese sind die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, dein Gott, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die er auf dem Erdboden lebt. Dann die Verse 5 bis 7. Sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus allen Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt und dahin sollst du kommen. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer, eure Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Dann noch Vers 12 und 15. Und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven und eure Sklavinnen und der Levit, der in euren Toren wohnt, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Doch magst du ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen in all deinen Toren nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. Der Unreine und der Reine mögen es essen, wie man die Gazelle und wie man den Hirsch isst. Also wir sehen hier direkte Anweisungen Gottes, dass wir feiern sollen und dass wir uns freuen sollen. Und das können wir uns vielleicht schon mal als erstes kleines Ziel nehmen, dass wir das auch versuchen im Alltag ein bisschen häufiger zu integrieren. Ja, das mit dem Freuen klappt vielleicht noch, aber das mit dem Feiern,